Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr und bin dankbar, heute Morgen wieder hier bei Ihnen sein zu dürfen in Ihrer wunderschönen Kirche, um gemeinsam mit Ihnen heute wieder an unsere Geschwister in Verfolgungsländern zu denken. Uns zu vergegenwärtigen, einerseits welchen Segen wir hier in unserem Land haben, aber auf der anderen Seite auch, wie stark unsere Geschwister zurzeit verfolgt werden und wie sehr sie unserer Anteilnahme bedürfen. Ich habe für heute einen Predigttext auf dem Herzen. Wir haben ihn schon gehört aus 2. Korinther 4, der uns ganz beispielhaft aufzeigt, diese beiden Seiten, die unsere Geschwister in Verfolgungsländern erleben. Auf der einen Seite Bedrängnis, Angst, ja, geradezu das Sterben Jesu an ihrem Leibe tragend, aber auf der anderen Seite auch diese Hoffnung, dass sie sich nicht ängstigen und dass sie erleben, dass Gott der Herr an ihrer Seite ist. Interessant finde ich, liebe Gemeinde, dass Paulus zu Beginn von diesem Text von einem Schatz spricht. Er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Von welchem Schatz spricht Paulus hier? Ein Schatz, das ist ja etwas Wertvolles. Das ist etwas, was ja einen hohen Preis kostet und für das man vielleicht sogar auch alles bereit ist aufzugeben. Ein Schatz, was ist dieser Schatz? Im Vers davor, im Vers 6 heißt es, Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt also hier, dieser Schatz, um den es geht, das ist es, dass wir Jesus als unseren Herrn erkannt haben. Dieser helle Schein in uns leuchtet auf und sagt uns, wir haben Gott erlebt, wir haben Gott erkannt, wir sind seine Kinder. Für uns heute Morgen als Christen hier in der Gemeinde ist das vielleicht gar nichts Spektakuläres. Wir denken, ja, das ist halt so, ja, wir haben Gott erkannt, wir folgen ihm nach. Ich glaube, wir dürfen nie vergessen, was das für eine frohe, für eine helle Botschaft ist, ja, was es für einen Schatz ist, zu diesem Jesus gehören zu dürfen. In arabischen Ländern, erzählen uns unsere Mitarbeiter, sind ganz viele Menschen auf dieser Suche nach einem hellen Leben, nach einem Schatz. Sie sehnen sich nach einer Beziehung zu Gott, aber sie finden es nicht in ihrer Religion, sie finden es nicht in ihrem Umfeld. Seien wir dankbar, dass wir diesen Schatz gefunden haben. Und erinnern wir uns immer wieder, auch wenn wir in Kämpfen stehen in unserem Leben, dass dieser Schatz uns nicht genommen wird, die Erkenntnis Gottes in unserem Leben. Und Paulus sagt jetzt hier, dass dieser Schatz in irdenen, also erdmäßigen Gefäßen verborgen ist. Und damit meint er natürlich unser Leben, was nach außen vielleicht gar nicht so attraktiv aussieht. Aber in diesem so unattraktiven Leben wohnt dieser Schatz. Wir sind so gewohnt, liebe Geschwister, wir schauen oft auf das Äußere. Und wir definieren uns ja in dieser Welt auch darüber, was wir haben, welches Auto wir fahren, wie groß unser Haus ist. Wir definieren uns über das Äußere. Aber Gott sagt zu uns, in uns drin wohnt noch etwas viel Wertvolleres, nämlich dieser helle Schatz der Erkenntnis Gottes. Und das fordert mich auf, über mein eigenes Leben nachzudenken. Bemerke ich noch dieses helle Licht in mir? Oder ist es vielleicht ganz selbstverständlich geworden und ich beachte es gar nicht mehr? Und achte ich vielleicht viel zu sehr auf das Äußere? Achte ich zu sehr auf dieses irdene Gefäß? Jesus selbst spricht oft davon. Er sagt, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, Aber euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Das sagt er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wir erinnern uns an den berühmten Vers: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Denken wir also nicht schlecht über uns, wenn wir vielleicht äußerlich nicht besonders toll aussehen, wenn wir nicht viel vorzuweisen haben. Freuen wir uns, dass Jesus diesen Schatz in uns hineingelegt hat, dieses Licht in uns leuchten lässt. Und das wird natürlich ganz deutlich in Ländern, in denen Christen verfolgt werden. Da sind es nicht die großen Leute, da sind es nicht die Politiker oder da sind es nicht die hochgelehrten Menschen, da sind es oft die Verachteten und diejenigen Ausgestoßenen aus der Gesellschaft. In Ländern wie Pakistan oder auch Indien werden Christen als Menschen zweiter Klasse angesehen. Sie dürfen nicht studieren, sie dürfen keine hohen Ämter bekleiden, ja viel, wenn sie überhaupt noch als Straßenkehrer arbeiten dürfen. Und in Indien, wahrscheinlich wissen Sie das, gibt es so ein Kastendenken und die unterste Kaste, die Unberührbaren, die ja fast gar nicht mehr als Menschen angesehen werden, das sind oft Christen, Menschen, die Jesus kennengelernt haben. Aber nach außen eine ganz unattraktive Hülle repräsentieren. Warum ist das so? Warum sind wir nicht die besonders tollen? Warum sind wir nicht die besonders attraktiven Menschen? Nun, ich denke, auch das beschreibt Paulus hier in seinem Text. Er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Mit anderen Worten, Gott lässt es zu, dass unser Leben so unattraktiv nach außen scheint, damit das, was Gott tut in uns, umso herrlicher wird. Und dass den Menschen klar wird, das, was Gott tut, das ist er und nicht wir. Ich möchte Ihnen da ein kleines Beispiel aus Indien erzählen. Ich war vor einigen Jahren dort. Ich habe dort einen jungen Mann kennengelernt, der heißt Rames. Er lebt in einem kleinen Dorf, das Dorf heißt Komtor, und er ist Christ geworden. Er hat sich dazu entschieden, diesem Jesus nachzufolgen. Er hat sich taufen lassen in einer anderen Stadt und er sagte, ich möchte gerne bei uns in unserem Dorf nun auch eine kleine christliche Kirche haben. Und er tat sich mit anderen zusammen, die auch vor Ort Christen waren, und sie bauten eine kleine Hütte aus Stroh, gar nichts besonders Schönes, aber sie hatten ihre Kirche. Und sie hatten sie eingeweiht und sie freuten sich, nun haben wir hier unsere kleine bescheidene Gemeinde gegründet. Vielleicht wissen Sie das, dass in Indien gerade eine sehr starke hinduistische Bewegung aktiv ist. Gerade jetzt waren Parlamentswahlen gewesen, letztes Wochenende, und wir hoffen sehr, dass sich die Situation verändert. Aber im Moment sieht es noch so aus, dass es eine Meinung vorherrscht, jeder Inder muss ein Hindu sein. Und wer das nicht sein will, der darf gerne gehen. Wir haben über 1 Milliarde Menschen, wir haben genug Leute, wir brauchen all die anderen Religionen bei uns nicht. Und so werden gerade Christen, auch andere Gruppen, aber auch Christen, massiv verfolgt, gerade in Indien. Und meinem Freund Rames erging es genauso. 3 Wochen nach der Einweihung von seiner Kirche kamen radikale Hindus und haben die Kirche abgebrannt. Kamen des Nachts, haben Feuer gelegt und am nächsten Morgen war die Kirche nur noch Schutt und Asche. Und mein Freund Rames erzählte mir, er war am Boden zerstört. Und er fragte sich die Frage, die wir uns auch immer wieder stellen: Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott sich nicht als der starke Held erwiesen und uns davor bewahrt? Warum hat er keinen Regenguss geschickt, um die Kirche zu löschen? Was wäre das für ein Zeugnis gewesen? Nein, Gott hat nichts gemacht. Die Kirche kaputt. Und die Menschen zeigen auf die Christen, sagen, schau, das sind die Christen. Versager. Funktioniert nicht. Ihre Kirche abgebrannt. Das sind die irdenen Gefäße. Schön ist es, dass es in unserer Geschichte weitergeht. Wir leiden Verfolgung, sagt Paulus, aber wir werden nicht verlassen. Und mein Freund Rames erzählte mir eine interessante Geschichte. Er sagte mir, er saß eines Morgens mit seiner Familie beim Frühstück und war wieder richtig depressiv, richtig traurig, als er plötzlich gemerkt hat, wie in anderen Teilen der Welt für ihn gebetet wurde. Wie andere Menschen, vielleicht sogar auch hier aus Deutschland, an ihn gedacht haben, ihn im Gebet vor Gott getragen haben. Denn er sagte, ich habe plötzlich gemerkt, wie eine neue Hoffnung in mein Herz kam. Das kam nicht von mir, das konnte ich nicht machen. Ich habe gemerkt, wie plötzlich Gott mir begegnet ist und mir neuen Mut und neue Hoffnung gegeben hat. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Und er sagte sich, eigentlich war meine Kirche viel zu klein. Eigentlich war meine Kirche viel zu einfach. Und ich hatte den Mut, dann aufgrund dieses Gebetes von anderen Menschen für mich, eine neue Kirche zu bauen, eine größere Kirche zu bauen, mit stabileren Fundamenten zur Ehre Gottes. Und an diesem Tag machte er sich auf. Er räumte den Schutt beiseite. Er begann ein neues Werk und er konstruierte eine neue Kirche. Natürlich fragen ihn die Leute im Dorf, ja, aber du weißt doch, was passieren kann, wenn du hier eine Kirche baust. Und er sagte, es mag sein, dass wir Leute haben, die uns ablehnen, aber Jesus ist es wert. Jesus ist es wert, dass wir ihn anbeten und dass wir ihm eine Kirche bauen. Er hat diesen Schatz in irdenen Gefäßen gemerkt, hat gesehen, dieser Jesus ist etwas Wertvolles. Es mag sein, dass Leute uns ablehnen, es mag sein, dass Leute uns hassen, aber wir verzagen nicht. Wir sind nicht verlassen. Und die Kirche wurde eingeweiht, sie ist fertig und sie steht bis heute. Und er sagte zu mir beim Abschied, lieber Peter, bitte betet dafür, dass diese Kirche nicht wieder eingerissen wird. Vielleicht waren wir zu wenige, vielleicht waren wir zu schwach. Aber wenn ihr in Deutschland im Gebet hinter uns steht, dann bin ich mir sicher, dass Gott diese Kirche behüten wird. Und sie steht bis heute, seit 3 Jahren. Und die Gemeinde in Komtor ist sehr stark gewachsen und ist ein Licht in dieser Region. Für mich ist es ein ganz, ganz klares Beispiel, Zeugnis davon, dass wir hier in Hessenthal Christen in der Verfolgung beistehen können. Vielleicht denken wir manchmal, ja, das sind Leute, sie leiden Verfolgung, sie sind von allen Seiten bedrängt, sie tragen das Sterben Jesu am Leib. Was kann ich tun? Ich kann nicht dahin reisen. Ich kann nicht nach Indien fahren, um dort mit den Leuten zu reden. Ich kann nichts tun. Doch, es gibt etwas, was wir tun können. Und ich glaube immer mehr, auch was wir tun sollten. Nämlich für diese Menschen, die heute diese Situation durchleben, für sie zu beten. Vielleicht denken wir, ja gut, Gebet ist nichts Spektakuläres. Doch, es ist genau das, auf das Jesus achtet. Er achtet vielleicht gar nicht so viel darauf, wie viel wir jetzt spenden oder Aktionen machen. Aber wenn wir in unserem stillen Kämmerlein oder in der Gemeinde ihn bitten, Jesus, vergiss unsere Geschwister in Indien nicht, dann hört er darauf. Wir haben es schon so oft erlebt, dass Gott gerade dann, wenn gebetet wird, die Situation in den Ländern verändert. Da, wo wir vor hoffnungslosen Aussichten stehen, wo alles furchtbar schwierig ist und wir angefangen haben zu beten, haben wir gesehen, wie Gott Türen aufgemacht hat, wo Türen verschlossen waren. Deswegen Open Doors. Und Gott hat diesem Rames eine neue Tür aufgetan. Er hat ihm seine Trübsal, seine Depression weggenommen, hat ihm neue Hoffnung geschenkt, auf dass er eine neue Kirche gebaut hat, zu seiner Ehre. Aber das ist nur möglich, liebe Gemeinde, wenn wir im Gebet hinter unseren verfolgten Geschwistern stehen. Die Lage der Geschwister in der Welt wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Von Jahr zu Jahr werden es mehr Länder, in denen Christen verfolgt werden. Und von Jahr zu Jahr wird die Zahl der verfolgten Christen größer. Wir haben jetzt schon weit über 200 Millionen, die wegen des Glaubens verfolgt werden. Und unsere Antwort auf diese steigende Verfolgungssituation ist Gebet. Bitte beten Sie. Ich weiß, es gibt einige in der Gemeinde, die sind schon treu, viele Jahre dabei am Gebet. Herzlichen Dank, lassen Sie bitte nicht nach. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen heute Morgen, der denkt, ja, ich möchte es gerne tun, ich möchte für diese Menschen beten, dass eben Gottes Kraft bei ihnen zum Tragen kommt. Da möchte ich Sie herzlich einladen, klinken Sie sich ein in das Gebet. Es ist eigentlich ganz einfach. Wir haben ein Gebetsheft, das habe ich auch wieder draußen hingelegt. Das ist jetzt noch das Märzheft. Das Aprilheft ist gerade rausgekommen. Ich habe es jetzt noch nicht bekommen. Sie können sich das gerne mitnehmen. Wenn Sie Ihre Adresse hinten drauf schreiben, da ist so eine kleine Karte, und dann hinten einwerfen, da ist so ein durchsichtiges Fach, dann kriegen Sie auch das Aprilheft. Weil das Spannende hier bei unserem Gebetsheft ist, wir haben einen Gebetskalender mit Anliegen für jeden Tag. Vielleicht kommt man nicht jeden Tag dazu, mag sein, aber man hat immer wieder die Möglichkeit, ein aktuelles Anliegen vor Gott zu bringen. Und dieser Rames aus Indien, er war einmal ein Anliegen hier in diesem Heft. Und ich bin mir sicher, er hätte seinen Glauben aufgegeben. Er hätte alles hingeworfen, wenn wir nicht für ihn gebetet hätten. Und so bitte ich Sie, machen Sie mit, beten Sie. Ich bin nicht hier, um Spenden zu sammeln oder um ansonstige Aktionen von Ihnen zu erbitten. Nein, ich bitte Sie nur, beten Sie. Sie müssen nicht stundenlang beten. Es muss auch nicht jeden Tag sein, aber wir können diese Entscheidung fällen. Ja, ich möchte gerne Christen in der Verfolgung im Gebet mittragen. Machen Sie mit, füllen Sie auch die Karte aus, damit Sie aktuelle Infos immer wieder bekommen für Ihr persönliches Gebet. Wir sind von allen Seiten bedrängt, sagt Paulus, aber wir ängstigen nicht. Wir haben keine Angst. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Ja, es stimmt, die Zahl der verfolgten Christen steigt jedes Jahr. Es stimmt, es werden immer mehr Menschen auch in Gefängnisse geworfen und auch sogar umgebracht wegen ihres Glaubens. Aber gleichzeitig wächst die Gemeinde Jesu Christi weltweit. Das ist für mich ein absolutes Wunder. Sogar in Nordkorea, in dem schlimmsten Land der Christenverfolgung, da wo sogar der Besitz einer Bibel lebensgefährlich ist, auch dort haben wir im letzten Jahr wieder mehr Christen gezählt als im Jahr davor. Gott erweist seine überschwängliche Kraft in diesen hoffnungslosen Situationen. Wir tragen alle Zeit, sagt Paulus, das Sterben Jesu an unserem Leib. Das ist offensichtlich. Wir sind verachtet, das ist alles hoffnungslos. Aber Gott bringt Leben. Wir tragen das Sterben an unserem Leib, auf dass auch das Leben an unserem Leib offenbar wird. Und das ist die gute Botschaft, wenn wir uns mit Verfolgung beschäftigen. Durch das Zeugnis unserer verfolgten Geschwister kann Gott wirken und kann Gott seine Kraft erweisen. Und Menschen finden Zeugnis. zum Glauben. In muslimischen Ländern, in hinduistischen Ländern, in Indien bricht viel auf im Moment. Es tut sich Großartiges. Glauben Sie nicht all den negativen Nachrichten, die man immer wieder hört, dass es alles so furchtbar und so schlimm ist. Gott tut große Dinge. Gerade vor einigen Tagen habe ich gehört, dass in Syrien, Sie wissen, eine furchtbare Situation, Bürgerkrieg, tausende Menschen umgekommen. In Syrien entstehen neue Gemeinden. Treffen sich Menschen, ehemalige Muslime, und folgen Jesus nach. Natürlich haben sie es schwer, natürlich ist es schwierig, aber da, wo nichts war, entsteht etwas Neues. Wir können da nicht Open Doors für loben oder Politiker oder sonst irgendwas. Wir dürfen Gott dafür preisen, weil seine überschwängliche Kraft ganz deutlich wird da, wo die Finsternis am größten ist. Und noch einmal möchte ich uns einladen, dass wir immer wieder im Gebet hinter diesen verfolgten Christen stehen. Sie mittragen, ihnen die Kraft schenken, ihnen diese Gemeinschaft zu schenken, die sie brauchen, um eben durchhalten zu können. Abschließend möchte ich Ihnen noch ein kurzes Video zeigen. Es ist ein Video, was uns die 5 schwierigsten Länder der Verfolgung derzeit nahebringen soll. Ich habe überlegt, ob ich Ihnen etwas von Indien zeige, aber das ist nicht aktuell, was wir da gerade haben. Ich habe mich ganz spontan entschieden, Ihnen einfach diese 5 schwierigsten Länder der Christenverfolgung kurz nahezubringen, dass Sie das auf dem Herzen haben und dann dafür beten können. Und nach dem Video singen wir dann gemeinsam das nächste Lied, 154, was wir vorhin so schön geübt haben. Amen.
Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Dies sind die 5 Länder, in denen Christen die stärkste Verfolgung erfahren. Platz 5, Pakistan. Blasphemiegesetze stellen für die Christen eine tödliche Gefahr dar. Sie können jederzeit der Lästerung Allahs oder Mohammeds beschuldigt und zum Tode verurteilt werden. Zudem gelten Christen als minderwertiger Teil der Gesellschaft und werden stark diskriminiert. Platz 4, Libyen. Einheimische Christen muslimischer Herkunft stehen unter immensem Druck von Familie und sozialem Umfeld, zum Islam zurückzukehren. Christen aus dem Ausland, meist Migranten aus dem südlichen Afrika und Gastarbeiter, stehen in der ständigen Gefahr, Opfer von Entführungen, Versklavung, Vergewaltigung und Mordanschlägen zu werden. Wer seinen christlichen Glauben öffentlich zeigt und versucht, das Evangelium weiterzugeben, riskiert, verhaftet zu werden. Platz 3. Somalia. Somalia gilt seit mehr als 2 Jahrzehnten als gescheiterter Staat. Das Umfeld der Gesetzlosigkeit hat eine Situation geschaffen, in der radikal-islamische Kämpfer ohne wirkliche Einschränkung operieren. Die Gesellschaft ist ultrakonservativ und glaubt, dass ein Somali zu sein bedeutet, ein Muslim zu sein. Daher ist jede Vorstellung, den Islam zu verlassen, undenkbar. Die Gemeinde Jesu hat in diesem Land nahezu aufgehört zu existieren. Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche somalische Christen durch Al-Shabaab-Kämpfer getötet. Jeder, der nur den Verdacht erregt, den Islam verlassen zu haben, wird von ihnen ermordet. Platz 2. Afghanistan. Das Leben in Afghanistan wird von der Stammeszugehörigkeit bestimmt. Wenn jemand den Islam verlässt, wird das als Verrat an der Stammesgemeinschaft betrachtet. Wer sich auch nur mit anderen Religionen beschäftigt und im Verdacht steht, den Islam verlassen zu haben, kann mit dem Tod bestraft werden. Platz 1. Nordkorea. Bereits zum 18. Mal in Folge ist Nordkorea das Land, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Das Regime des Führers Kim Jong-un verfolgt Christen gezielt und mit aller Härte. Zehntausende Christen sind in grausamen Arbeitslagern als gefährliche Staatsfeinde inhaftiert. Der Besitz einer Bibel kann für die gesamte erweiterte Familie tödlich enden. Doch die Gemeinde im Untergrund wächst unaufhörlich weiter. Und immer mehr Nordkoreaner werden Nachfolger Jesu. Hinter den Zahlen des Weltverfolgungsindex steht eine Vielzahl von persönlichen Geschichten verfolgter Christen. Diese sowie Informationen zu den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex und wie Sie selbst für verfolgte Christen aktiv werden können, finden Sie unter www.weltverfolgungsindex.de.